Wirklich?
Oh, Leute, Leute, ey. Also ich fange mal so an, ich bin richtig angepisst. Guck aus dem Fenster gestern, sehe ich da unten drei Zecken in St. Pauli-Trikot, wie sie Fußball spielen mit einer Katze. Alter, ich wollte sofort die Bullen anrufen. Aber dann habe ich nochmal genau geguckt und die Katze ging 1-0 in Führung und habe mir das Spiel länger angeguckt. Leute, 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 Derby-Sieg, der HSV schlägt St. Pauli 4-3. Wir waren alle im Stadion und darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg. Mitten zum Podcast, Folge Nummer 139. Und mit dabei ist Arne. Moinsen.
Moinsen.
Und Jan.
Moin.
Und wir sind zusammen, wir sitzen hier. Wir sind nicht irgendwo in so einem Online-Meeting, sondern wir sitzen mal wieder zusammen und sprechen nach diesem geilen Spiel. Und mein großer Gag, den habe ich heute irgendwo auf Insta gehört, das war, ging aber um Schalker. Also ein Dortmunder hat den gebracht über Schalker. Aber ich dachte, der passt auch bei uns ganz gut, oder? War ein Bringer, ne?
Katze. Katze geht ja immer.
Katze geht immer, ne? Ja. Also, gut, ja, Leute, Derby-Sieg. Ihr seid überhaupt nicht, ich dachte, ihr habt jetzt ein Lied auf den Lippen, pfeift oder was weiß ich. Was ist los? Wir waren im Stadion alle. Womit fangen wir an? Wie hat es euch gefallen im Stadion? Hattet ihr vorher Muffen, dass das vielleicht schief geht? Seid ihr bestätigt worden in der Sicherheit, dass es ein Sieg wird? Wer mag anfangen?
Also ich hatte erstaunlicherweise ein wirklich gutes Gefühl. Es lag mit Sicherheit nicht an unserer Niederlage vorher, aber vielleicht an der des Gegners. Ja, also von daher kann ich gar nicht sagen, genau woher das kam, aber ich glaube, ich hatte vor Derbys schon mal schlechtere Gefühle, was den Ausgang des Spiels angeht. Ja, und ich muss sagen, ich kann dieses Mal überhaupt nicht wirklich was über einzelne Spieler oder Taktik oder Situationen oder so sagen. Ich habe mich, das hatte ich mir auch vorgenommen, sehr von den Emotionen mitreißen lassen, dass es eben ein Derby war, dass es ausverkauft war und dass wir alle zusammen, glaube ich, eine mega Atmosphäre in 5/6 des Stadions fabriziert haben. Und ja, wenn man dann noch die Kommentare der Spieler hinterher hört, beziehungsweise liest, die man natürlich auch schon kennt, aber ja, nach dem Spiel dann auch nochmal zusätzlich wieder eine Gänsehaut bekommen, dass es einmalig ist, dass es eine Ehre ist, das mitzuerleben, dass es ein Privileg ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann jeder, der schon mal bei uns im Stadion war, aber natürlich auch bei dem Spiel natürlich unterstreichen. Also von daher, ja, kannst du es versuchen, nochmal zu einigen Situationen meine Meinung zu haben, aber ob ich das noch weiß.
Doch, ich habe einige Punkte, aber erstmal darf Jan was sagen und dann.
Ja, also ich muss sagen, ich finde den Ausdruck Spektakel sehr angebracht. Selbst ich, der ja so kein großer Fan irgendwie von so Pyro-Gedöns ist und all so ein Kram, muss sagen, dass mir das alles von beiden Seiten mit dem kleinen Feuerwerk und Geplänkel und all so ein Kram in diesem Fall einfach gepasst hat. Es war ein richtiges Derby mit super Derby-Stimmung, die Bude war voll und ja, da ging es eigentlich auch wirklich nicht mehr um sich, also da die Taktik anzugucken oder so. Man hat das einfach genossen und auch die Anspannung war auf den Rängen zu spüren, nicht nur auf dem Platz, sondern bis in den obersten Rang. Hinter uns gab es irgendwie Schlägerei. Ich habe nachher von Samir, der ja im HSV auch tätig ist, gehört, es gab in den VIP-Logen drei Schlägereien mit Einsatz von Sanitätern und also es lag wirklich Spannung in der Luft.
Ja, also diese Schlägerei, von der du sprichst, da war
das warst du.
Nee, aber kam mir mit blutender Nase zwei Typen entgegen und dann bin ich oben gewesen und da war die Polizei und da gab es Diskussion und irgendwie der HSV-Fans untereinander wohl die, naja, durch Alkohol oder was weiß ich, da irgendwelche Probleme hatten und das ist ja echt schade bei so einem Spiel, wie dumm. Aber wir gehen mal chronologisch durch wieder und lass noch mal anfangen mit dem vorm Stadion. Also es ist ja wieder ein Spiel gewesen ohne Drinks und habt ihr euch vorher schon so viel einverleibt, dass ihr dann nichts mehr trinken musstet oder seid ihr das Ganze mal nüchtern angegangen?
Ja, das, ich darf das hier gar nicht sagen, ohne verschmäht zu werden, aber meine größte Befürchtung war, dass ich das, nicht schaffe, weil Olli und ich sind ja wie über Social Media bekannt am Sonntag beim Marathon gestartet und ich hatte mir vorgenommen, tatsächlich die Woche vorher keinen Alkohol zu trinken. Da war dann die Platzierung von dem Derby natürlich echt eine Hürde. Und meine größte Sorge war tatsächlich, das bis nach dem Spiel auch noch durchziehen zu können. Ob das geklappt hat, sage ich nicht. Aber wir sind gelaufen. Wir sind zwar Staffel gelaufen, aber wir sind beide gelaufen.
Aber es war wirklich so, ich habe vor dem Spiel mir zwei Dosen irgendwo geholt und dann bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Die habe ich dann irgendwie getrunken und dann tat mir es halt gut, dass es kein Bier im Stadion gab, denn ich hätte mir 5, 6 Dinger reingehauen. Also das
ja, ich bin sogar während des Spiels einmal rausgegangen, um mir ein alkoholfreies Bier zu kaufen, einfach weil ich irgendwas tun musste.
Wilder Hund, du.
Ja, also das habe ich sowieso öfter gemacht, dass ich während dieses Spiels rausgegangen bin, weil ich es nicht ertragen konnte, aber dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Ja gut, wir gehen dann ins Stadion hinein und Arne habe ich noch gar nicht abgefragt. Was war mit dir? Warst du nüchtern? Nee, also.
Ja, als Jan angefangen hat zu sprechen, habe ich Version oder Option A schon mal gewählt von deiner Aufzählung.
Also so viel, dass man während des Spiels nichts mehr nachkippen musste, oder was war das? Oder?
Das war Option A.
Also, denn ich... das muss ich auch nochmal sagen. Ich muss ja sagen, das Spiel ging ja echt sehr rasant los. Wir kommen gleich nochmal zur Choreo und so. Und ich sah dich vor mir und ich war ja mit dir auch letzte Woche zusammen im Windschirm und wir haben da Kaiserslautern geguckt. Und wie du eben einfach kein Wort gesagt hast, also da haben dich auch irgendwelche Leute angelabert und du hast auch wirklich nichts mit denen geredet und sonst was, weil du so enttäuscht und sauer warst. Und wie du abgegangen bist bei diesem Spiel in der ersten Halbzeit, da habe ich so gedacht, sind wir jetzt so gut oder ist die Stimmung einfach, gehört das? Aber du hast ja gesagt, du hast dich da in Stimmung gebracht und bist dann ja auch am Anfang so vielleicht ein bisschen getragen worden von dem Power, den die Mannschaft gebracht hat. Also dann haben wir zwei Choreografien gehabt, also St. Pauli eher, ja, da kann man sich auch mehr einfallen lassen, sag ich mal. Ne?
Ja.
Und der HSV, ja, so ein Oldschool-Ding da, ne? Also ich kannte das gar nicht.
Klassisch.
Ja. Klassisch, ne? So wie die eben sind, aber ja, sah nach was aus, ne? Und ja, und dann, Feuerwerk gab es da noch nicht, aber dann ging es auf dem Platz los. Und ich fand, also der HSV hat die ersten 10 Minuten, also unglaubliches Powerplay gemacht. Wie habt ihr das gesehen oder erinnert ihr euch nicht mehr so dran?
Ja, doch, also das beruhigte mich auf jeden Fall schon mal ein wenig, dass wir sehr gut ein Spiel gefunden haben und im Spiel drin waren. Das ist ja, glaube ich, bei uns so die Derby-Schwachstelle überhaupt, so die ersten Minuten. Und die haben wir ganz klar dominiert. Und von daher, hat mich das 0-1 gar nicht so richtig wirklich geschockt. Je näher die Halbzeit kam, klar, desto eher hat man gesagt, oh scheiße, so der Ausgleich vorher, das wäre noch so ganz gut. Hat dann ja zum Glück auch noch geklappt. Aber
Spoiler. Na gut.
Ja, Entschuldigung. Nein, also
gut, dann lass es doch mal
auch ohne auf Szenen einzugehen.
Wir gehen mal auf Szenen
ein. Hatte ja vorher gesagt, man schafft es nicht so wirklich, einem Spieler auf einmal Derby-Charakter einzuhauchen. Aber so als Mannschaft und also wenn auch ein Kittel in der Hinsicht es schafft zu überzeugen, dann hat die Mannschaft das also, glaube ich, ganz, ganz gut angenommen. Da ist jetzt keiner über seinen Charakter hinaus und ne, das Messer zwischen den Zähnen, wie ich es vorher gesagt hatte, aber man hat es eben angenommen und es auch endlich mal geschafft, zumindest in der Hinsicht, das Derby anzunehmen.
Man war auf jeden Fall von Anfang an da. Wir haben ja schon Spiele gehabt, wo man das Gefühl hatte, die haben erst in der zweiten Halbzeit bemerkt, dass das Spiel losgegangen ist. Und das war schon mal auf jeden Fall, das war auf jeden Fall schon mal sehr schön zu sehen. Die Mannschaft war von Anfang an im Spiel.
Glaubt ihr, dass tatsächlich die Einstellung ein bisschen anders war? Also sowohl beim HSV, der vielleicht einfach dieses Spiel einfach mal aufgrund der Tatsache, dass man eben auch seitens St. Pauli ziemlich ordentlich abgeliefert hat in den letzten Wochen.
Also ich glaube,
das ernster genommen hat.
Ja, ich glaube, das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesagt im Podcast, wo es diesen Versprecher gab, im Kaiserslautern-Spiel, wo er über St. Pauli gesprochen hat. Ich glaube, dass
aber witzigerweise, ich habe einen Freund, der macht ja einen St. Pauli-Podcast und den habe ich mir angehört. Und ja, ich weiß, ich bin bald raus, ich hört eh keiner mehr zu. Aber genau diesen Versprecher, das war für die so eine Motivation. Jetzt geht's richtig los. Das zeigt ja, dass wir gefährlich sind.
Und naja.
Ich fand das eben für sich positiv. Aber du meinst das ja auch ähnlich.
Ich meine das auch so. Das Derby war wichtig und das hatten die schon lange im Kopf. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig für die, diese Hürde zu nehmen. Wie sie die jetzt genommen haben, können wir im Detail gleich noch sprechen. Aber das war schon bedeutsam und das stand denen auch schon länger bevor, das zu machen.
Ja. Anders würdet ihr sagen, bei St. Pauli war vielleicht ein bisschen weniger Dampf drin oder hätten sie jetzt 11 Spiele vorher gewonnen, dann hätte man wirklich sagen können, klar, sie gehen da mit einer Selbstsicherheit rein und so weiter. Aber ich glaube, für die ist nach wie vor 10 Spiele gewinnen nicht halb so viel wert wie uns zu Hause schlagen und vielleicht damit auch den Aufstieg nehmen, ne?
Oder? Derby ist, glaube ich, immer wichtig für die. Das ist so, ja.
Ja, also gut, das zu der Einstellung der Mannschaften. Jetzt gehen wir mal ins Spiel. Arne hat ja schon über das 1-0 gesprochen. Reden wir mal über die Szene davor. Das nicht gegebene Tor, da gab es eine Szene, ich weiß gar nicht, wie der Spieler hieß, der das Tor gemacht hat dann, aber Muheim war auf jeden Fall.
Die 17 war das, auf jeden Fall.
Ja, okay. Muheim ließ sich den Ball abnehmen und versuchte aber gleich irgendwie hinterher, sich den Ball wieder zu erobern. Und dabei im Zweikampf hat der Pauli-Spieler Muheim so ein bisschen im Gesicht, ich sage jetzt ein bisschen im Gesicht, man kann das eben anders sehen und der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Wie habt ihr es gesehen? War das?
Da haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, also ich meine, Muheim hat da schon ziemlich verpennt. Dompe hat vorher in der Entwicklung der Situation auch schon sich ziemlich sehr zurückgehalten mit Aktivität. Wenn man sich das anguckt, war es ja, glaube ich, eine Szene, wie sie öfter in einem Spiel vorkommt. Aber vielleicht gibt es auch ein bisschen sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit oder Karma, weil das Ganze, wir haben ja direkt auf dieser Höhe gesessen und die 17 von St. Pauli hat allein in der Halbzeit 3-mal einem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen und von daher von mir voller Gönnfaktor, dass ihm das Tor weggenommen wurde.
Ja. Okay, also Lars Hogger, der für Sky kommentiert hat, die einen sagen so, die anderen so zu seiner Performance als Kommentator. Aber er selbst sagte, er würde als Stürmer kotzen, wenn. Aber gut, das ist ja klar, ne? Also.
Ja, also zu Recht sagt er das, aber es gibt also auch mindestens genauso viele Gründe, das abzupfeifen. Also das war eine 50-50 Entscheidung. Jetzt können wir sagen, das war Glück. Natürlich war es nicht so schmerzhaft, wie Muheim es dargestellt hat. Aber andererseits hat die Hand eben auch nichts dort zu suchen und von daher hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es nicht abgepfiffen worden wäre. Und jetzt waren wir, wie Jan schon sagte, auf der glücklichen Entscheidungsseite und fertig, Punkt.
Fertig, Punkt. So, dann geht es weiter. Wir haben ein paar Chancen gehabt, Kittel hatte irgendwie was und so weiter, aber in der 36. Minute dann, ja, ich kann jetzt auch nicht die ganze Entstehung des Tors wiedergeben. Auf jeden Fall hat Dompe geschlafen hat nicht nach hinten gearbeitet.
Er hat eigentlich die ganze Halbzeit geschlafen, muss man sagen.
Und Saliakos, guck mal, das ist später wieder für mich, dass ich die Pauli-Spieler da nicht rausbringe. Ja, ja.
Obwohl du einen St. Pauli-Podcast machst.
Ich habe den gehört. ja, läuft aufs Tor zu, kurze Ecke, Tor. Ja, also natürlich schlecht verteidigt, aber auch ganz am Ende schlecht verteidigt, weil ich finde, das ist eines guten Torwarts unwürdig. Also das hätte
das
ein
war
guter
nicht sein Daniel bester Heuer. Tag.
Also es war nicht sein bester Tag, da kommen wir auch noch zu, aber genau, aber bei dem Tor, ja, das ist seine Ecke, den kann er haben. Dass sowas nicht immer klappt, ist klar. Ist aber jetzt auch nicht so ein, kein Traumtor oder sonst was, ne? Sondern einfach kommst du auch nicht rein bei Kicker?
Nee, komme ich auch nicht rein. Nee,
das ist irgendwie eine Paywall jetzt oder sowas. Ja, habe ich auch vorhin eben geguckt.
Hat nicht funktioniert.
Ich wollte auch was gucken bei Kicker und dann geht es nicht mehr jetzt irgendwie. Oder heute oder wie auch immer. Was wolltest du denn gucken? Ich habe die Daten eigentlich alle im Kopf.
Mach mal weiter.
Wie viele Tore?
Nein. Mach mal weiter.
Okay, ich mache weiter. 36 Minute. Also wir sind der Meinung, den hätte man halten können. Aber egal, das ist eben zweite Liga. Man versucht viel und es gelingt mehr. Fehler, das sagt ja auch Walter. Also die Spiele sind in erster Linie, der Tor kommt durch Fehler zustande. Und das ja, waren wieder.
Ja, also müssen wir, glaube ich, alle mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Hier lasse ich also das Argument gelten, dass er uns schon genügend den Arsch gerettet hat und da jetzt mal den nicht besten Tag hatte.
Ja.
Ähnlichen Vergleich bzw. Argumentation lasse ich bei jemand anders gleich nicht gelten, aber da kommen wir dann noch zu.
Gut, dann kommen wir zum, in der 44. Minute hat uns ein Verteidiger überrascht, der Hamburger Junge Jonas David versucht es einfach mal, hat er ein, zwei Mal schon vorher irgendwie versucht. Ja, die meisten, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, in dem Moment, dass Jonas David jetzt aufs Tor schießt und gedacht hat, was soll das oder wie auch immer.
Ich habe nicht gesehen, dass Jonas David ist. Ich habe nur gesehen, da kann jemand schießen und habe gedacht, das soll er mal tun. Vielleicht hätte ich das nicht gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass Jonas David ist.
Ja, also wenn du das genau anguckst, aus so einem Ball, den kannst du als Torwart normalerweise hältst du den. Aber es wurde von irgendwelchem Torwarttrainer dazu nochmal Stellung genommen. Er hat sich wohl irgendwie war auf dem falschen Fuß. Also er konnte da nicht. Es sieht so aus, als ein Schritt und er könnte den halten, aber er ging eben vorher in die falsche Richtung, weil er wohl nicht damit gerechnet hat, dass er direkt abzieht, sondern vielleicht weiter nach rechts passt. Und
keiner mit gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob Jonas David damit gerechnet hat oder ob das einfach so passiert ist, aus ihm raus.
Das wäre eher Jatta, dem sowas passiert, aber naja, ja, geil.
Freuen wir uns einfach. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal ein Tor gemacht hat. Und dann
nein,
so ein schönes erstes, und so ein wichtiges, ich glaube.
Erstes Bundesliga-Tor.
Ja. Da hat er sich aber wirklich also einen guten Zeitpunkt ausgesucht.
Ja, das definitiv.
Ja, also 1:1 in die Pause. Ihr sagt, man sagt ja immer, das ist ja ganz wichtig, dass wir hier 1:1 in die Pause gehen. Natürlich ist es wichtig, weil jedes Tor wichtig ist, aber. Wir gehen dann in die Halbzeit und nach der Halbzeit, also als angepfiffen wurde, da gab es ein weiteres Spektakel. Also das nicht nur auf dem Platz, sondern da haben sich natürlich dann auch mal die Fans eingeschalten. Und der HSV-Fans haben dann mit einer Pyroshow begonnen. Also erst blau, weiß, Rauch und blau, schwarz, weiß, grün, Rauch, hätte man gesagt. Rauch, wobei der Weiße irgendwie sehr spät kam, ist auch egal.
Den gelben Rauch habe ich nicht verstanden.
Und dann gab es aber, als der dann so ein bisschen verzogen ist, gab es dann auch noch Feuerwerk, also Raketen. Ja gut, und dann, als die weg waren, dann hat St. Pauli angefangen, also die Fans von St. Pauli, weiterzumachen. Wie fandet ihr das? Ich, ganz ehrlich, ich kann es ja vorwegnehmen, ich fand das sehr lustig und ich fand, da war so ein, die Fans haben sich da so ein bisschen verstanden. Also die, da fand keiner das von dem anderen doof, sondern irgendwie hat man sich gegenseitig gefeiert, dafür zumindest.
Ja, man hatte es, also es war stimmungsvoll. Also das, manchmal stört es ja halt einfach auch und unterbricht ein Spiel und nervt nur, wenn die einfach alles vollqualmen und so. Und vielleicht sollte man auch, auch einfach für gewisse besonders stimmungsvolle Spiele so akzeptieren. Aber ich finde nicht, dass es immer sein muss.
Ja, es ist natürlich also diese Raketen oder so, man hat es ja schon in anderen Stadien gesehen, dass die auch missbraucht werden können oder eben auch vielleicht auch mal aus Versehen in die falsche Richtung abgefeuert werden. Aber es, ich fand es sehr witzig und es hat auch, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie man wollte ja auch nicht, dass das so schnell aufhört alles und dann hat man sich das 10 Minuten angeguckt und dann ging es weiter und so ein bisschen könnte man jetzt denken oder so, ja, das war ja auch schon mal in Kiel oder sonst wo so, wo wir dann richtig eingebrochen sind, so karmamäßig. Aber das ist nicht passiert. Arne, hast du das auch noch mitgekriegt, dass da Feuerwerk war?
Hm. Ja, Olli.
Habe ich. Wie fandst du das?
Habe ich. Ja,
unwichtig.
Ich glaube, über Pyro müssen wir nicht groß reden.
Kostet also, viel Geld, ne?
Was da die Eintracht-Fans in Europa abgeliefert haben, das wurde in den Himmel hoch gelobt und da hat sich kein Mensch über irgendwelche Pyro-Sachen beschwert. In der Regel ist es so, dass wir unsere Fans feiern, wenn sie auswärts Pyro zündeln und die 90 Minuten die Mannschaft unterstützen. Wenn bei uns im Stadion der Gegner Pyro zündelt, ist ein großes Pfeif-Konzert. Also ne, das ist diese klassische Doppelmoral. Und genauso jetzt sagen einige, guck mal kurz die Hand an, beim Derby hat es gepasst, ansonsten bin ich kein Fan davon. Also da glaube ich, werden sich die Meinungen nicht ändern und die unterschiedlichen Meinungen werden auch überhaupt keinen Einfluss darauf haben. Das ist verboten und dafür gibt es Geldstrafen und solange die es machen und keiner wird verletzt, finden es alle geil. Also von daher, ja, für mich gehört das auch mit dazu. Auch da wissen wir, man hat eine Pyro-Diskussion und verweist dann auf Argentinien, wo du wirklich also im gesamten Stadion vom ersten bis zum allerletzten Platz von 60.000 Zuschauern nichts mehr sehen kannst und was da abgefackelt wird und finden das wieder geil. Also wenn nichts passiert, freuen wir uns, denke ich mal, in der Regel alle. Und
das ist im Übrigen in Argentinien sowieso gefährlich im Fußballstadion.
Ja, wie auch
da ist die Pyro also noch.
Von daher, ich fand es gut und da hat dann jeder seine eigene Meinung.
Ja, ich denke immer, ich finde es lustig, dass denen das so wichtig ist. Und andererseits, wenn ich sehe, wie viel Einsatz sie bringen, um so eine Choreo da auf die Beine zu stellen, da diese Geschichte da am Anfang, das machen die ja auch nicht, weil sie da Geld für kriegen, sondern das sind ja Fans, die das machen in ihrer Freizeit. Und das macht den Fußball aus. Und ich habe auch wirklich von vielen Seiten, auch von der anderen Seite gehört, dass das Stadion, das ist, gehört in die erste Bundesliga, immer ausverkauft im Moment zu Hause. Und dann so eine, die Fans, was sie da abgeliefert haben, diese Choreo, also das, ja, das ist schon gigantisch, das ist schon geil. Dass Fans nicht immer dafür verantwortlich sind, dass man gewinnt, das haben wir nun auch oft genug gesehen. Wenn wir ohne Fans irgendwo angetreten sind in der Corona-Zeit, haben wir auch gewonnen und genauso vor vollem Haus verloren. Also das ist immer so eine andere Geschichte, wo ich nicht immer dran glaube, dass die Fans da jetzt so einen Wahnsinns-Einfluss haben. Aber wie auch immer, es hat alles zusammengepasst. Okay, wir gehen in die zweite Halbzeit und ja, dann ging das eben rasant los. Wir wollen jetzt ja nicht so taktisch und wie auch immer auf Einzelheiten eingehen, aber 48. Minute Jatta und 4 Minuten später 52. Minute Haya. Beides meiner Meinung nach schlecht verteidigte Tore von St. Pauli. Da kann man als Fan, glaube ich, auch sich die Haare raufen, nachdem sie jetzt also diese Phase dieser 10 Siege eigentlich kaum Tore, also ich weiß nicht, sie hatten nur 3 oder 4 Gegentore. Und haben hier dann doch einiges zugelassen. Wie habt ihr so die Tore gesehen? Glücklich oder
nö,
perfekt herausgespielt?
Von Jatta ja schon mal sehr gut gesehen, wie er sich hinter Paccarada da vorbeigesneakt hat.
Jein. Also, ja, ich habe mir das dann auch noch mal im Nachgang einmal angeguckt, alle Tore. Also er hatte die Situation auch erstmal für sich schon mehr oder weniger abgehakt und hatte eher nochmal einen Schritt von der Torauslinie weggemacht. So, und dann ging der Ball aber vorne schon irgendwie an 3-4 erstmal vorbei und hat er gedacht, könnte ich vielleicht doch nochmal in die Flugbahn vielleicht in die Richtung laufen. Also ja, am Ende hat er gut gelauert, aber das war so mit Sicherheit nicht geplant. Und auch Jatta hat bei Passabgabe noch nicht damit gerechnet, dass der Ball dorthin kommt. Aber okay, das war ein gutes Näschen. Und aus der Position, auch dann oben von unten ins Netz reingedonnert, haben wir, glaube ich, schon 2-3 Mal gesehen von ihm. Also grundsätzlich, dass da lange Bälle auf den zweiten Pfosten geschlagen werden, weil Jatta da steht und lauert, das ist schon eine Sache, die mehr oder weniger einstudiert ist, ja.
Und es gab ein Foul, das auch viele sind der Meinung, das wäre eigentlich eine rote Karte gewesen. Also Jatta wurde da gefoult und ist dann auch am Ende verletzt ausgewechselt worden durch dieses Foul. Also da
gab es eigentlich eine Karte dafür?
Nee.
Gar nichts.
Und es gibt Meinungen, klar, es gibt immer solche und solche Meinungen, aber da hat er jetzt, also ganz im Gegensatz zu der Geschichte mit der Hand und so, hat er dann doch milde walten lassen, ne? Vielleicht als Ausgleich.
Nee, ich denke mal einfach, dass das keiner gesehen hat.
Oder so, und nach einem Tor dann auch keiner mehr weiter verfolgt hat. Nee, dann
untersagt es mit Sicherheit die Regel nach so einem Tor, dass da irgendwie der Videoschiedsrichter oder so sich das nochmal angucken.
Hätte man das dann dadurch abpfeifen müssen oder hätte man trotzdem eine Karte geben können?
Na.
Ja, ich weiß.
Nochmal die Frage?
Nein, also wenn das jetzt ein Foul gewesen wäre, dann wäre es trotzdem, das Tor hätte trotzdem gezählt.
Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein Tor zurückgenommen wurde, weil vorher die Gegnermannschaft ein Foul. Ich glaube, so viele Sensen wird.
Nein, aber gibt es dann Tor und Foul?
Also doch, das hatten wir beim HSV vor ein oder zwei Jahren
schon mal,
in Aue.
Wo wir gesagt haben, Alter, warum pfeifst du das oder sowas? Ja. Ne? Da hat er das gepfiffen und da gab es noch kein VAR.
Da hat er aber dann zu schnell gepfiffen und dann hat er es nicht gezählt. Ja,
da gab es noch kein VAR, der das dann so.
Weil es den Pfiff gab und weil er gesagt hat, gut, jetzt kann sein, dass jemand aufgehört hat zu spielen. So, aber so schnell, wie das da jetzt passiert ist, deswegen, wie er den Ball reingeballert hat und das kann keiner pfeifen.
Nein.
Deswegen also, gab es auch früher auch Vorteil, wo man dann erst gewartet hat.
Den Fall, den Jan meinte, das passiert natürlich nicht, dass da so es eine Vorteilsituation war, der Ball ist drin und dann entscheidet der Schiedsrichter, nee.
VAR nimmt das Tor zurück.
Nein, bitte nicht. Ihr müsst bitte den Elfmeter reinmachen. Nee, das nicht. Also ich muss sagen, ich habe es auch nicht gesehen und ich kann mir gut vorstellen, weil das ja doch relativ schnell ging und vielleicht die beiden Schiedsrichter also in der Situation auch nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass der Ball noch durchging und nochmal so exakt hingeguckt haben. Und selbst wenn, kann ich mir gut vorstellen, dass beide nicht gesehen haben, dass es da diesen Tritt gab und deswegen das auch nicht bewerten konnten im Nachhinein.
Gut. Okay.
Ich muss dazu allerdings auch sagen, natürlich war der Tritt heftig, weil er halt eben auch mit der kompletten Sohle am Knöchel war. Aber da war ja schon wirklich der Wille noch zu sehen, an den Ball zu kommen, wenn auch vielleicht etwas zu spät. Aber derartige Tritte im Mittelfeld, die also einzig und allein auf den Knöchel gehen, die sind da also weitaus schlimmer zu bestrafen. Und also wenn überhaupt, denke ich mal, wäre Gelb hier angemessen gewesen.
Gut, also 2-1, dann 4 Minuten später. Ich weiß gar nicht, wer auf Glatzel die Vorlage gegeben hat. Auf jeden Fall hat Glatzel Kopfball, war recht kräftig, sodass der Torwart ihn nur abprallen lassen können.
War Reis.
Reis auf Glatzel, kräftiger Kopfball, aber im Moment gelingt ihm der leider immer nur auf den Torwart direkt. Und der hat ihn aber nicht festhalten können und so hat Haier die Möglichkeit genutzt und das 3-1 geschossen. Ich habe mich viel in den Katakomben aufgehalten, weil ich auch immer das alles nicht so 2-1 und wie. Und dann bin ich, aber da war ich dann irgendwo Pommes holen und dann dadurch, dass der Ball ja vorher schon durch Glatzel, also da hat die Fangemeinschaft schon so geschrien, dass ich dann hingelaufen bin, um zu gucken von dem Pommesstand und dann das Tor noch gesehen habe. So konnte ich auch dieses Tor, obwohl ich mich gar nicht so richtig im Stadion aufgehalten habe, habe ich das auch noch gesehen. Also, also es gibt ja Tage, da schießen wir zwei, drei Tore.
Was für eine Story, Olli.
Ja, schießen wir zwei, drei Tore und ich sehe keins, weil ich dreimal pissen bin. Und diesmal gab es 7 Tore und ich war echt viel weg. Ich habe alle gesehen. Okay, 3-1 und da haben wir jetzt geht das aber ab hier. Du, das 4-1. Ich glaube, es gab auch ein paar Chancen, das 4-1 schnell danach zu machen, ne?
Ich hatte tatsächlich in der Phase des Spiels das Gefühl, okay, jetzt sacken wir das Spiel ein.
Habe ich auch gedacht. Ich glaube, es gab auch ein paar Chancen, wo du dachtest, Alter, jetzt kommt das 4-1. Und ich, auch vom Gefühl her dachte ich, jetzt gehen die baden, oder?
Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin ein bisschen nervös geworden, was mein Tipp aus der letzten Podcast-Folge.
Was hast du getippt?
7-1.
Geil.
Okay. Ja, ich bin ein bisschen nervös geworden. Habe gedacht, so, jetzt geht es in die richtige Richtung.
Ja. Aha. Aber dann war man vielleicht doch zu gierig, denn
dann gab es eine Phase. Ne?
Bei dem Gegentor, also zum 2-3, war wirklich die Verteidigung sehr weit mit
aufgerückt. Man muss vorausschicken, dass vorher, glaube ich, 3 Chancen von St. Pauli gab, die vielleicht noch ein bisschen zwingender waren, wo die Schützen dann eben, oder wo entweder Daniel Heuer Fernandes oder die Schützen eben es nicht vollenden
konnten. Einige Chancen.
Das also das war so eine kurze Phase, die dann aber auch mit einem Tor endete. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie. Doch, er ist auch recht wieder mal so das typische Daniel Fernandes-Ding, was er eigentlich gut kann, das 1-1.
Der Fehler ist natürlich vorher passiert. Ne? Also das Stellungsspiel bei dem Geschwindigkeitsdefizit, was unsere Abwehrspieler haben, darf ich also nicht in einem Derby so weit vor meinem Gegenspieler stehen, der also hinter mir an der Mittellinie einfach nur genau auf diesen Ball wartet, weil wir vielleicht ein paar Sekunden vorher den Ball hatten. Also ja, man soll sich natürlich ins andere Spiel irgendwo einschalten, aber nicht in der gegnerischen Hälfte vor meinem Gegenspieler. Also das, naja, gut.
Da. Aber wenn man das alles, wir sind ja noch nicht am Ende, aber vielleicht den Gedanken am Ende, gehen wir mal weiter. Jetzt hatte man natürlich wieder Schiss, dass das 3-3 folgen wird, weil man kennt sowas und irgendwie hat man sowas auch ein bisschen erwartet, aber ja, ein bisschen glücklich bei einem Angriff vom HSV. Kittel flankt auf Königsdörfer und Medic will diesen Ball vor Königsdörfer verteidigen und schießt ihn ins eigene Tor. Und ich habe mir die Szene heute nochmal angeguckt. Das war jetzt auch nicht zwingend nötig, den ins Tor zu schießen.
Das ist die Frage. Hätte er hinter ihm den Ball nicht reingemacht?
Ich habe es mir mal angeguckt nochmal. Also ich finde, dass wenn er den Ball nicht berührt hätte, dann hätte Königsdörfer schon wirklich die beste Chance gehabt, dieses Tor zu machen. Ist auch nicht sicher. Er war nicht so bedrängt oder so, dass er diesen Ball nicht hätte auch irgendwie besser verteidigen können.
Also das schon eher, das denke ich auch, dass das möglich gewesen wäre.
Das ist schon unglücklich. Es ist nicht so, es gibt ja manchmal, wo der Verteidiger in irgendeiner Form noch versucht ranzukommen, weil sonst wäre es sowieso ein Tor und dann geht er eben rein. Und das war bei dem Tor auch auf die Entfernung her, also es hätte ein bisschen besser laufen können, sagen wir mal so.
Vielleicht auch wieder Karma, ne? Weil das war ja der Mann, der keine Karte bekommen hat.
Ja, also Königsdörfer hat er auf jeden Fall nicht gesehen. Von daher hat er einfach nur gesagt, ich muss an diesen Ball kommen, weil wir sind ja schon, keine Ahnung, 4 Meter vor dem Tor. Da kann irgendwie noch was hinter mir passieren. Also muss ich zu diesem Ball hingehen.
Das auf jeden Fall, das kann man ihm auch nicht anders.
So, und, so von, außen,
Pech,
ne? Von außen betrachtet würde ich jetzt auch sagen, den kann man auch aus seiner Sicht rechts am Tor vorbeischieben. Aber das geht so schnell und er hat den Ball vielleicht ein bisschen anders eingeschätzt. Der ist nochmal über einen Grasbüschel oder so ein bisschen anders abgetropft oder wie auch immer. So, und dann kommt der Ball einfach
Heute kannst du, Arne verteidigt hier jeden. Fehler.
Naja, gut.
Das ist ja richtig. Ne?
Also,
ja, ist ja auch gut.
Also wenn es danach geht, könnte ich jetzt also auch noch die hochkarätige Chance nach einer Flanke in den HSV-Strafraum beim Stande von 3-2. Kopfballabwehr ungefähr auf 7 Meter vors Tor, wo einer den Ball, die Kerze, die dann von oben herunterfiel, links am Tor vorbei donnerte. Mhm.
Ja, es waren
nur,
ja.
Nur der Vollständigkeit halber.
Ja, es waren also, viele Chancen
an der
da.
An der Stelle, ja. Ja. Ich will jetzt nicht von Glück reden, das ist dann eher das Unvermögen des Gegners. Aber die wollen wir
gar nicht. Ja, aber gut, es geht ja um die Dinge, die wir wieder zulassen. Ne?
Ja,
und
also es war ein guter Angriff, es war ein guter Pass in die Mitte. Königsdörfer wäre da gewesen. So, und
ob
er ihn nun reinmacht oder der
Gegner. Na, lieber er, weil Königsdörfer, da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ob der dann reingegangen wäre. Aber dann, damit es nicht langweilig wird, bekommen wir eine Minute später eine Ecke, die auch nicht hätte eine Ecke sein müssen. Der Ball wurde, glaube ich, von Schonlau, hätte auch ins Aus geschossen werden können. Das war überhaupt nicht nötig. Und Ecke. Ja, wie kann das passieren? Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Ich meine, Jackson Irvine, wir wissen, dass der jetzt der Topscorer da ist bei den Paulianern und dass da keiner bei dem ist und dass der Ball dann so reingeht. Ich weiß es nicht. Also das finde ich, das Schlimmste, Einfachste, so leicht gezwungen zu werden, also das verstehe ich nicht. Also, und da ist für mich jetzt das, was ich vorhin sagen wollte, stelle ich mir die Frage, müssen wir wirklich, okay, der Gegner hat auch noch ein Tor für uns geschossen, aber müssen wir wirklich 4 Tore schießen, um so ein Spiel zu gewinnen? Muss das denn sein?
Ja, normalerweise nicht. Wenn du jetzt schon das ansprichst, das Resümee des Spiels, wir haben jetzt alle das ein paar Tage gefeiert und voller Euphorie. Aber wenn man nüchtern darauf guckt, jetzt aus der Entfernung, muss man halt sagen, wenn du jedes Spiel so viele Tore fängst und auch so viel vermeidbare, dann bist du kein klarer Aufstiegsfavorit eigentlich.
Ja, wir haben es ja vorher schon gesagt, wir fangen immer was und wir können ja nur noch Spiele gewinnen, wenn wir, na gut, immer ist es jetzt auch nicht so, und das haben wir auch gegen Hannover oder Nürnberg, aber ja, es passiert einfach ständig und so unnötig.
Es passiert zu viel. Also die Defensive ist alles andere als sicher da hinten. Und wenn das jetzt kein Derby gewesen wäre und die HSV-Spieler nicht diese Leidenschaft da reingeschmissen hätten in das Spiel, was sie jetzt wirklich mal gemacht haben, dann wäre das Spiel verloren gegangen. Hätten wir an dem Tag gegen Paderborn gespielt oder irgendwas, hätten wir verloren mit dieser Leistung.
Ja, man muss ja auch sagen, 11-16 Torschüsse, also 11 Torschüsse der HSV, das ist jetzt auch wirklich mal richtig gut für uns gelaufen. Ne? Diese Tore waren einerseits auch nicht so super verteidigt vom Gegner und es waren jetzt nicht perfekt herausgespielte Tore, sondern teilweise auch ein bisschen Glück für uns. Also es ist völlig egal, der Derby-Sieg ist wichtig jetzt für uns, aber...
Ja. Lass uns einfach mal Derby sein lassen und sagen, das war jetzt einfach mal das Spektakel. Aber es muss halt allen klar sein, wenn du bei so einem Spiel die Leidenschaft abziehst, was ich ja nach wie vor auch immer nicht verstehe, warum die so oft fehlt in normalen Spielen, aber ohne die entsprechende Leidenschaft ist das halt vorne zu wenig konsequent zu Ende gespielt und hinten zu viel Freiraum für den Gegner.
Arne, was sagst du dazu? Du kannst auch auf lautlos machen, dein Handy.
Ja.
Geht, mal so eine Seite.
Ja, ist ja alles vollkommen richtig. Also ich habe ja nun schon seit längerer Zeit darüber gesprochen, dass also auch nach Siegen das alles nicht rosig war, nicht Gold war und dass sich nicht nach Konstanz anhört, dass die Viererkette allein von der Geschwindigkeit her nicht erstligatauglich ist und. Also von daher ist es ja alles richtig. Am Ende sind es auch nur 3 Punkte, auch in einem Derby. Aber für den Kopf, für die restlichen Spiele und vor allem fürs nächste, war das halt immens wichtig. Und nach dem Derby darfst du halt nicht wie ist das zustande gekommen und wie war der Spielverlauf und wie viel Glück hatte man und. Das ist scheißegal, das Ding ist gewonnen, ohne dass wir da jetzt einen bestimmten Titel nennen wollen, der nicht von uns erfunden wurde und den auch von uns keiner haben möchte. Das Ding ist gewonnen. Ein ganz kleiner Teil unserer wunderschönen Stadt ärgert sich dermaßen, hoffentlich auf immer und ewig, weil man nicht mehr in der gleichen Liga spielen wird. Und mit dem Push, den hoffentlich jeder Spieler daraus mitgenommen hat, geht es jetzt in die letzten Spiele und das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Amen.
Amen. Also, Spiel abgehakt und man muss ja auch nicht, also dieses Negative, also wir machen den Podcast, weil wir natürlich ein bisschen analysieren wollen und ein bisschen mehr als nur das feiern wollen, also das war nicht alles geil, aber es war eben sehr vieles geil und wenn man im Stadion war und das war ein Traum, dann der Abpfiff, ne? Also es war einfach unnötig, super spannend, aber ja, es gehörte einfach zu diesem Spiel und man, ja, das kann eben nur ein Fan, also jeder, ist egal wessen Verein, wessen Fan, also egal von welchem Verein man Fan ist, jeder weiß, was das für einen bedeutet, wenn es diese Gegner gibt, die man einfach schlagen muss. Und wir haben ja auch oft, weil wir in der gleichen Stadt leben, dann deutlich mehr Kontakt, als wenn man jetzt irgendwie, ja, was weiß ich, die Feindschaft zwischen zwei Vereinen, die verschiedenen, von verschiedenen Städten. Aber hier ist es ja doch so, dass man oft im Büro sitzen, dann neben einem irgendwie Mitarbeiter oder Kollegen vom gegnerischen Verein. Und ja, dieses ganze dumme Gelaber, alles muss man nicht ertragen. Ist eine schöne Phase, oder? Also ich weiß nicht, ihr haltet euch generell komplett fern von
Mitarbeitern.
Von Mitarbeitern und Leuten, die so einen Schwachsinn labern wie ich heute. Ja, egal, ist egal. Ja, geil. Also, Derby-Sieger. Hey, hey, hey. So, es geht weiter. Ich will es gar nicht vorwegnehmen, aber letztes Jahr haben wir gegen St. Pauli verloren und wollten dann im nächsten Spiel wieder alles gut machen. Jan, was hast du da mitgebracht? Wie ist das dann letztes Jahr verlaufen und wie kann das dieses Jahr laufen?
Du meinst das Hinspiel gegen den ersten FC Magdeburg wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja.
Das ist, ich nehme es mal vorweg, das ist nicht so gut gelaufen. Ich habe ja hier irgendwie noch vor ein oder zwei Wochen ganz vollmundig erklärt, wir müssen wohl aufsteigen, um gegen einen Gegner zu spielen, wo wir eine negative Gesamtbilanz haben. Und zack, wir haben tatsächlich eine negative Bilanz gegen den ersten FC Magdeburg. Und zwar steht zu Buche ein Sieg, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist verrückt, aber es ist so, dass das Hinspiel haben wir 2-3 verloren. Und das ist auch ein bisschen verrückt gewesen, weil wenn man sich die Statistik anguckt, war der HSV in allen Bereichen, glaube ich, die man rausnehmen kann, ob nun Ballbesitz oder Pässe oder Ecken oder Torschüsse, drückend überlegen. Aber Magdeburg hat halt eiskalt irgendwie 3 Konter zu Ende gefahren und 3-2 gewonnen. Und das sogar 3-1 noch geführt. Ich glaube, kurz vor Schluss war das damals noch Tom Sanne, der eingewechselt wurde und dann noch irgendwie einen Ball reingenickt hat. Ja, also es war ein absurdes Spiel, aber auch in der Hinrunde, also in dem Jahr vorher, gab es ein 1-2 und eine 1-2 Heimniederlage. Und jetzt kommt die gute Nachricht an dem Ganzen. In Magdeburg haben wir aber 1-0 gewonnen. Ne? So, also das geht. Wir können da gewinnen. Magdeburg ist relativ solide, sicher auf dem 12. Platz. 7 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz oder vor den Abstiegsplätzen. Und ja, Trainer ist dort immer noch Christian Titz, den wir alle noch eigentlich in Erinnerung, teilweise sogar in guter Erinnerung haben. Der spielt nach wie vor gerne offensiv, 4-3-3 offensiv. Und ja, hat auch tatsächlich, wenn man sich den Kader anguckt, die interessantesten Leute in der Offensive. Wir kennen auch noch den einen oder anderen, und zwar Quarteng. Das ist ein Spieler, den er noch hier in der HSV-zweiten Mannschaft geführt hat. Und Ito kennen wir auch alle noch, der eine kurze, aber sehr intensive Hype-Phase beim HSV hatte, auch unter Titz. Und Dann gibt es noch Baris Artig und Jason Zeker, die allesamt ordentlich Scorerpunkte sammeln für eine Mannschaft wie Magdeburg. Recht viel Tore machen. Ito hat 4 Tore, 4 Vorlagen. Quarteng 9 Tore, 3 Vorlagen. Zeker 3 Tore, 8 Vorlagen. Und Artig 6 Tore, 6 Vorlagen. Also ja, ich glaube nicht, dass Magdeburg sich irgendwie hinten reinstellt und versucht irgendwie die Null zu halten. Warum auch? Man ist zu Hause, man steht gut in der Liga und man kann am besten Angriffsfußball. Ich denke, wir können uns da auf ein unterhaltsames Spiel freuen.
Tabellensituation oder Platzierung.
Die aktuelle Form ist schwankend. 2-1 in Braunschweig gewonnen, aber 1-2 gegen Sandhausen verloren. Das spricht jetzt auch nicht für so ganz solide Fußballkunst. Und was uns noch ein bisschen helfen könnte, ist, wir haben 2 Ausfälle, die ich sehr bedauere. Nemeth mit einem Knöchelbruch und Meffert mit Gelbsperre. Magdeburg hat aber 10 Ausfälle und da sind auch bedeutsame Spieler für Magdeburg dabei. Ja, also wie gesagt, alles in allem erwarte ich ein interessantes Spiel und ein erfolgreiches Spiel.
Alright, vielen Dank für die Gegner-Infos. Ich habe diesmal gar nicht begonnen mit der Lage der Liga, aber vielleicht können wir das eben nochmal am Ende zusammen kurz überlegen.
Wir sind Dritter.
Wir sind Dritter, genau, weil Heidenheim hat gewonnen und Darmstadt hat auch gewonnen. Also da konnten wir uns nicht verbessern. Wir haben jetzt noch 5 Spiele, sind 1 Punkt hinter Heidenheim. Wie seht ihr unsere Chancen? Wo seht ihr den HSV?
Ich glaube, nächsten Spieltag wird sich rein gar nichts verändern, weil Heidenheim spielt in Fürth und Darmstadt in Kiel. Und ich schätze, die werden beide ihre Spiele nach Hause bringen und wir auch. Insofern wird das nach dem Spieltag genauso aussehen wie jetzt auch.
Also wir haben ja, das ging ja so ein bisschen rum, die gleichen Gegner noch, die gleichen 5 Gegner wie Heidenheim. Auch Darmstadt hat jetzt nicht so, aber ich glaube, Darmstadt hat 1-2 schwierige Gegner. Ich glaube, St. Pauli ist noch dabei und Düsseldorf.
St. Pauli ist einmal noch mit dabei, ja. Ich glaube, Paderborn ist auch bei den ein oder anderen noch dabei, ne?
Ja, aber Darmstadt. Also ich sage zum einen, dass Heidenheim in Fürth nicht gewinnen wird.
Das, ich denke nämlich auch, dass das
wenn
nicht so klar ist.
Wenn wir alle 5 Spiele gewinnen, steigen wir als Erster auf.
Also ich glaube auch, wenn wir alle, also wir haben es in dem Sinne noch in der Hand, auch wenn das jetzt rein rechnen eigentlich nicht so ist, aber tatsächlich wie letztes Jahr, ich habe das jetzt hier nicht vorliegen, aber am gleichen Spieltag letztes Jahr waren wir irgendwo ganz so Sechster oder irgend sowas und da hat sich die ganze Tabelle nochmal richtig, da hat sich nochmal richtig was gedreht eben für den HSV, weil eben keiner 5 Spiele so wie der HSV gewonnen hat. Also das würde natürlich reichen, glaube ich. Aber das eben auch für jeden. Also jeder hat eben noch die Chance. Und ja, aber ich weiß es auch nicht, ob wir es schaffen. Also klar, wenn wir 5 Spiele gewinnen, aber Arne, gewinnen wir 5 Spiele, was denkst du denn?
Naja gut, also ich gehe ohnehin in jedes Spiel rein, weil wir in der Regel immer den besseren Kader haben. Bei uns kommt halt immer der HSV-Faktor dazu. Und du hast selber gesagt, wir haben die letzten 5 Spiele der letzten Saison gewonnen. Das können wir auch in dieser Saison mit den letzten 6 Spielen schaffen. Das erste haben wir gewonnen. Und warum den Rest nicht? Also
ja, vielleicht ist das ja
Meffert,
so.
Meffert scheint ja genauso wie Schonlau innerhalb der Mannschaft tatsächlich eine tragende Rolle zu spielen. Für Magdeburg wird das reichen. Dass er nicht dabei ist. Ansonsten werden wir in Magdeburg auch Jatta, glaube ich, kompensiert bekommen. Die Möglichkeiten dazu haben wir. Und von daher.
Ich glaube, Magdeburg, da sehe ich jetzt auch keine Schwierigkeiten. Ich glaube auch, das wird ein hoher Sieg und ich hoffe dann wirklich, dass. An den ersten Platz glaube ich nicht mehr, aber ich glaube, dass wir den zweiten schaffen werden. Und wir starten mit einem 5-2 Am kommenden Wochenende.
Ich wollte 4 zu 2 sagen.
Ja. Ja, kannst du noch machen.
Ja, ich sag, dann sage ich das.
Man soll ja immer sagen, was einem spontan als erstes eingefallen ist.
Was ist dir da eingefallen? 8
ja,
zu 0? Oder?
Ich hab das Gefühl, das wird so ein bisschen wie in Kiel, wo man 3 zu 0 geführt hat und am Ende sind irgendwie so zwei Tore in der Nachspielzeit gefallen, was wieder total unnötig ist. Und ja, dann bleibe ich einfach mal bei diesem spontan in den Sinn kommen und tippe deswegen 3 zu 2.
Für uns.
Ja, aber eigentlich relativ souverän. Also
ja, ich glaube
auch. Wir werden auch gut spielen.
Ja.
Ist doch auch schön. Ich habe noch, bevor du gleich hier wieder Schluss machst, Olli, ich kenne dich ja, du hast
Schlussmacher.
Wo wir schon über das Restprogramm gesprochen haben, habt ihr die Geschichte gehört? Unser letztes Spiel ist ja in Sandhausen. Dass sich einfallsreiche HSV-Fans sind Mitglied geworden bei Sandhausen, weil man als Mitglied das Recht hat, ein Freiticket im Jahr zu bekommen. Und die haben sich das Ticket alle gezogen für das letzte Spiel.
Das ist sehr lustig, dass jetzt in sämtlichen Ticketbörsen, Facebook-Gruppen für HSV-Spiele und Auswärtsspiele und so weiter, überall jetzt die Frage gestellt wird, wer ist Mitglied von Sandhausen? Ja,
2000 neue Mitglieder hat Sandhausen jetzt auf jeden Fall in Hamburg.
Ja. Also Gesamtmitgliederzahl verdoppelt, oder?
Also da muss man wirklich den HSV vor den HSV-Fans den Hut ziehen, wie sie es schaffen, die fremden Stadien zu kapern. Also
nebenbei haben sie noch kurz Dompe zum Tor des Monats gewählt.
Achso, das waren auch nur die HSV-Fans, ne? Ja, geil. Also, achso, da war noch die Geschichte mit dem Balljungen. Weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich habe nur gehört, dass er den Ball so ein bisschen zurückgehalten hat oder irgendwas. Und dann
er hat einen zweiten Ball geschmissen.
Also,
ja, aber das hatte eine Vorgeschichte aus der ersten Halbzeit und von daher darf sich dann also auch niemand von der Gegenseite beschweren.
Ihn angemacht oder so?
Ja, ja.
Achso, ja, kannst du ruhig erzählen, wenn du sie kennst. Also, das ist ja ein Infopodcast. Ich dachte, jemand schließt die Tür hier auf, aber das ist nur dein Hund, Jan, und der, ich würde sagen, der schafft das nicht. Ja, cool. Also, ja, Derby-Sieger, wir haben erstmal Ruhe und wenn wir aufsteigen, lange, ne?
Das sehr lange, ja.
Und aber jetzt muss man ja auch sagen, mit 9 Punkten, da kann man ja wohl ziemlich sicher sein, dass die Kollegen da nicht mehr mitmischen werden, ne? Oder? Da sind wir uns ja wohl, das ist ja wohl klar.
Da gehe ich jetzt von aus, ja. Das ist jetzt auch gebrochen, der Wille.
Das ist mal wieder also so ein Ding, wie diese eine Saison, die sie gespielt haben, oder nicht die eine Saison, sondern dieses eine Jahr, wo sie in der Rückrunde und in der Hinrunde, da wären sie locker.
Die haben jetzt ihren Spaß gehabt und jetzt ist die Saison für die vorbei, jetzt planen die für nächstes Jahr.
Ja. Also, danke, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Und was ich nochmal anbringen wollte, es kann wohl sein, dass das jetzt unsere letzte Saison ist als Podcast, man weiß es nicht. Aber was ich, falls da irgendwelche Leute draußen sind, die sagen, ey, das ist aber schade, wir würden das gerne weiterhören, dann
kann man uns nochmal buchen.
Man kann uns buchen zum Live-Podcast.
Als Wohnzimmer-Podcast.
Oder ihr schreibt auf oliver@barretta.de, Oliver, ganz normal, wie man es kennt, @barretta.de, schreibt mir eine Mail und sagt, das geht ja gar nicht. Qualifizierte, endlich haben die eine Adresse, da muss ich es loswerden. Ja, aber gut, ich denke immer so Leute, die
endlich so total auf mit Scheiße, der Scheiße
finden, die würden es einfach nicht hören, oder? Oder zumindest nicht warten, bis sie endlich mal die Möglichkeit bekommen, sich zu beschweren. Also falls da jemand ist, wir werden das auch noch in die, wie nennt man es, Shownotes, also in den Text reinschreiben, die E-Mail-Adresse, dann sagt uns Bescheid, ob wir weitermachen sollen. Ansonsten
schreibt wieder nur Frankie.
Ja, genau. Vielen Dank fürs Hören und nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao, ciao.